Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Diese Woche blickt Kontext auf DRS2 nach Brasilien, dem Gastgeberland der UNO-Nachhaltigkeitskonferenz, die im Juni in Rio de Janeiro stattfinden wird, 20 Jahre nach dem wegweisenden Erdgipfel am selben Ort. Der brasilianische Bundesstaat Mato Grosso ist einer der wichtigsten Nahrungsproduzenten der Erde. Von der weltweiten Sojaernte wird fast ein Zehntel hier eingefahren. Und nebenan auf den Weiden grast die größte Rinderherde Brasiliens. Dies hat einen hohen Preis. Für diese Äcker und Weiden wurden riesige Waldflächen abgeholzt. Mitverantwortlich dafür sind über Umwege auch wir in der Schweiz. Viel Soja aus Mato Grosso landet als Futtermittel in unseren Ställen. Nun versuchen Umweltorganisationen und der Staat, die rasante Entwaldung zu stoppen. Ob dies gelingen wird, steht auf der Kippe. Thomas Häusler über das schicksalshafte Ringen zwischen Agrobusiness und Umweltschutz.
Ricardo Gasparetto treibt seine Rinder zusammen. Langsam lässt der Viehzüchter sein Pferd an die Herde herantraben. Ein paar Pfiffe und Rufe und die Tiere bewegen sich in die gewünschte Richtung. Eine idyllische Szene. Die sanften Hügel, die weite Weide und ein paar Bäume am Horizont würden diesen Eindruck noch verstärken, wenn man nicht wüsste, dass hier einst undurchdringlicher Urwald stand. Der Amazonas. Tapire stapften schnüffelnd durchs Unterholz, an den Ästen gigantischer Bäume turnten Klammeraffen. Durch die feuchte Luft drang das Krächzen der Papageien. Angesichts der friedlich grasenden Kühe scheint dieses Bild absurd und einer weit zurückliegenden Epoche zugehörig. Und doch ist es erst 30 Jahre her. Alles war Wald, erinnert sich Antonio Sobrinho, ein Nachbar von Ricardo Gasparetto. Ein Pionier, einer der ersten, die sich hier in der Wildnis ein neues Leben aufbauten.
Zuerst schlugen wir uns mit der Axt einen Weg frei, dann begannen wir nach und nach den Wald zu roden. Nur mit Muskelkraft. Manchmal legten wir Feuer. Der Wald war dicht und die Arbeit unheimlich schwer. Pro Jahr schafften wir eine Hektare.
Antonio Sobrinho kam in den 1980ern nach Mato Grosso. Er stammt aus dem kargen Nordosten Brasiliens, wo es kaum Jobs gab. Die Regierung schickte arme Leute wie ihn in den Amazonas, um das Land urbar zu machen. Neben Kleinbauern wie Sobrinho und Gasparetto stießen auch Großbauern in die neue Gemeinde, die Alta Floresta getauft wurde. Hoher Wald. Doch dieser hohe Wald verschwand zusehends. An wenigen Orten Brasiliens wüteten die Motorsägen so wie in Alta Floresta. Als die Umweltministerin Marina Silva 2007 die schlimmsten Waldzerstörer brandmarkte, kam auch Alta Floresta auf diese schwarze Liste.
Alta Floresta entrou na lista em 2007 e desde lá a gente vem houve uma grande preocupação do município, né?
Das machte uns große Sorgen. Für die Bevölkerung war es ein Schock, weil wir so angeprangert wurden und vor allem, weil die Gemeinden auf der Liste bestraft wurden. Ab sofort bekamen die Bauern dort keine Kredite mehr von den Banken.
Chersileni Meira ist Vizechefin des Umweltamtes von Alta Floresta. Als das Unglück die Gemeinde traf, hatte sie noch gar kein Umweltamt.
A população de certa forma não esperava, mas embora também a população na época também não tinha consciência.
Es habe alle unvorbereitet getroffen. Man sei sich nicht bewusst gewesen, etwas Schlechtes zu tun. Doch dann raffte sich die Gemeinde auf.
2009 haben wir das Umweltamt gegründet. Seither arbeiten wir daran, von der schwarzen Liste gestrichen zu werden. Wir müssen die Waldteile erhalten, die es noch gibt, und wir müssen wieder aufforsten.
Alta Floresta ist nicht die einzige Gemeinde in Mato Grosso, die den Wald besser schützen will. Es gibt eine ganze Bewegung, angestoßen von der schwarzen Liste, vor allem aber von Umweltgruppen. Diese Bemühungen kommen keine Sekunde zu früh, sagt Karin Kächele von der Umweltorganisation ICV, dem Instituto Centro Civita.
Mato Grosso has been responsible for most of the deforestation in the Amazon.
Mato Grosso hat in Brasilien am meisten Amazonaswald abgeholzt. Von 1990 bis 2010 123.000 Quadratkilometer. Das sind 36% der gesamten gerodeten Fläche im Amazonas.
In 20 Jahren ist eine Waldfläche verschwunden, die dreimal die Schweiz bedecken würde. Und das ist nicht alles. Der Regenwald bedeckt nur die Hälfte des Bundesstaates. Im anderen Teil breitet sich der Cerrado aus, ein Mosaik aus Buschland und Savanne. Es schließt südöstlich an den Amazonas an und bedeckt eine große Fläche im Innern Brasiliens. Der Cerrado ist viel weniger bekannt als der Regenwald, beherbergt aber eine ähnlich große Artenvielfalt und wird von der Landwirtschaft viel schneller zerstört. Bereits 40% sind es. Statt Ameisenbären, Mähnenwölfen und Gräsern herrscht im Cerrado immer mehr die Sojabohne.
Soybean production on the Mato Grosso state has increased an average of 10% each year.
Jedes Jahr stieg die Sojaproduktion in Mato Grosso um 10%. Heute liegt sie bei 21 Millionen Tonnen. Ein Drittel der Produktion ganz Brasiliens und 8% der weltweiten Ernte.
Vor zwei Jahrzehnten noch galt Mato Grosso als verlorenes Hinterland. Heute wächst die Wirtschaft so schnell wie kaum sonst wo in Brasilien. Noch in den 1990ern kaufte die Welt ihr Soja vor allem in den USA. Dann begann die Expansion der Farmer in den Cerrado und den Amazonas und Brasilien stieg zum Sojakönig auf. Um Fassung ringend beschrieb ein US-Agrarexperte 2001 seinen Besuch im neuen Sojaparadies.
Soweit man schaute, Soja, nur Soja. Ein ganzer Ozean von Soja breitete sich um uns aus, als wir Stunde um Stunde durch das Gebiet fuhren. Wir waren schockiert. All dieses Land war in nur 10 Jahren gerodet worden. Als ich mit eigenen Augen sah, wie 2 Raupenfahrzeuge pro Tag mühelos 30, 40 Hektaren Wald flach machten, war ich sprachlos. Ich erfuhr, dass gleichzeitig hunderte solcher Raupenfahrzeuge an der Arbeit waren.
Angetrieben wird der Soja rasch von der steigenden Nachfrage. China kauft immer mehr, auch Europa und die Schweiz greifen wacker zu. Von 1990 bis 2011 verzehnfachte sich der Import in unser Land. Die Mehrheit der Sojabohnen landet als Futter in Kuh- und Hühnerställen. Jedes zweite Schweizer Rindvieh wird nicht vom heimischen Land ernährt, sondern von Futter aus dem Ausland, zu einem gewichtigen Teil auch aus Mato Grosso. Wer ein Steak auf den Grill legt, isst ein Stück Cerrado oder Amazonas. Um die Zeit, als Umweltministerin Silva die schwarze Liste veröffentlichte, begann die Abholzungsrate zu sinken. Doch fürs Feiern sei es viel zu früh, gerade in Mato Grosso, sagt Ricardo Abad, ein Kollege von Karin Kechele bei ICW. Er sitzt hinter 3 Bildschirmen, auf denen Satellitenbilder zu sehen sind. Hier überwacht ICW fast in Echtzeit die Rodungen im Bundesstaat. In letzter Zeit ist diese Arbeit wieder unerfreulicher geworden.
Im Amazonas als Ganzes, das ist der grüne Bereich hier, sind die Rodungen zurückgegangen. Aber in Mato Grosso haben sie im letzten Jahr wieder zugenommen.
I have recently downloaded the data for the alert system and on January.
Auf den Satellitenbildern vom Januar dieses Jahr sieht man einige Waldfeuer. Diese zeigen Rodungen an. Im Februar und März gab es dann noch mehr. Sehen Sie, in diesen Regionen hier. Diese Trendumkehr ist besorgniserregend.
Very worrying right now how the trends have been modifying.
Trotzdem feiern die Politiker die Trendwende bei der Abholzung im Amazonas, obwohl Fachleute warnen. Sie fürchten das revidierte Waldgesetz, eben vom Parlament verabschiedet. Es trägt die Handschrift der Ruralistas, der Agrarlobby. Falls die Präsidentin Dilma Rousseff nicht ihr Veto einlegen wird, könnte das Gesetz die Rodungen wieder ansteigen lassen. Dazu kommt, dass die Sojapreise steigen, was den Anbau noch profitabler macht und den Druck aufs Land verstärkt.
Also the state legislation which deals with the zoning, the economic and ecological zoning.
Zu alledem kommt noch der neue Zonenplan in Mato Grosso, der schwere Fehler enthält. Er schlägt viele neue Gebiete der Agrarzone zu, obwohl Studien gezeigt haben, dass sie ökologisch sehr wichtig sind. Und vormals geschützter Wald wurde plötzlich für die Viehwirtschaft bestimmt. Als wir das Grundbuch anschauten, sahen wir, dass es sich dabei um Grundstücke mächtiger Personen handelt. All das macht uns große Sorgen.
Das Agrobusiness ist mächtig im Teilstaat. Bis 2010 war Blair Omagi Gouverneur, zeitweise der größte Sojaproduzent der Welt. Er trieb die Abholzung energisch voran. Dafür verlieh ihm Greenpeace 2006 die goldene Kettensäge. Marschi selbst sieht sich als Entwickler einer rückständigen Region. Im neuen Regierungsviertel der Hauptstadt Cuiabá stehen die Prunkbauten seiner Firma Coupamagi, des Rinderzuchtverbandes und anderer Interessenvertreter in nächster Nähe zum Parlament, wo der umstrittene Zonenplan verabschiedet worden ist. Die Interessen dieser Lobby kollidieren mit dem Umweltschutz, aber sie tangieren auch Kleinbauern und Indianer, sagt Karin Kechele vom ICW.
We have some problems regarding soy expansion over areas where traditional communities or local communities are located. Sometimes the soy producers.
Manchmal würden große Sojafarmer traditionelle Gemeinschaften von ihrem Land verdrängen. Doch die Exponenten des Agribusiness haben erkannt, dass eine goldene Kettensäge viele Kunden in Übersee abschreckt. So haben sie ihr Herz für Wald und Kleinbauern entdeckt. Je nach Blickwinkel ist das schöne Färberei oder ehrliches Bemühen. Eine unübersichtliche Situation. Blair Omagi hat zum Beispiel in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit als Gouverneur ein Moratorium vermittelt, nachdem die Handelsfirmen kein Soja mehr kaufen, das auf illegal abgeholztem Land angebaut wurde. Nichtsdestotrotz wird weiter illegal gerodet und irgendjemand kauft das Soja oder die Rinder von diesem Land auch. Auch die jetzige Regierung agiert mit zwei Gesichtern. Einerseits hilft sie Gemeinden wie Alta Floresta den Wald zu schützen, hält aber ihre Umweltbehörde so kurz, dass den Beamten das Benzin fehlt, um verdächtige Farmen zu kontrollieren. Mato Grosso befindet sich in einer kritischen Phase, in der das Pendel sowohl Richtung Schutz als auch Zerstörung ausschlagen könne, sagt Joao Andrade von ICW.
Mato Grosso is one of the states that have a lot of pressure from agriculture and cattle rangers. Because Mato Grosso is
Mato Grosso liegt genau da, wo die brasilianische Landwirtschaft noch expandieren kann. Das erzeugt viel Druck. Aber es gibt mittlerweile auch viele Projekte, die Landwirtschaft, Umwelt und die Rechte von Kleinbauern und Indianern in Einklang bringen wollen. Es entsteht hier so etwas wie ein Labor, in dem Schutzmaßnahmen entwickelt werden, die später auch in anderen Gegenden Brasiliens nützlich sein könnten.
Antonio Jesusa ist stolz. Sichtlich begeistert schreitet der Viehzüchter durch eine Pflanzung aus jungen Bäumen, Büschen und Nutzpflanzen.
Ich plantou im November, há mais ou menos 7 meses atrás tinha vaca aqui nesse local.
Vor 7 Monaten grasten hier noch Kühe und jetzt steht hier schon ein junger Wald. Hier ein kleiner Kapinbaum, auf der anderen Seite ein Cachoeira. Vorher war hier eine Weide, auf der nur eine Grasart wuchs, eine Monokultur. Das Land war ausgelaugt, es gab kaum noch Ertrag. Die Aufforstung mit Waldbäumen und Nutzpflanzen hilft uns, dieses Grundstück weiter zu nutzen und erst noch die Erträge zu steigern. Andernfalls müssten wir unser Land verlassen.
In agroforestation, we think in products in short, middle and long terms.
Der kombinierte Waldfeldbau funktioniert nach einem Zeitplan. Wir wählen die Pflanzen so aus, dass der Bauer schon 6 Monate nach Beginn der Aufforstung etwas ernten kann, zum Beispiel Maniok oder Mais. Nach 2 Jahren kommen Früchte dazu, etwa Kakao, und nach 15 Jahren haben wir schon jungen Wald.
And we also work with the big trees, the wood trees, which live more than 15 years.
Alessandri Olival von der Organisation Ouro Verde, Grünes Gold, hilft Kleinbauern wie Antonio Cisusa, ausgelaugte Weiden aufzuforsten. Er hat viel zu tun. 1/3 aller Weiden in Mato Grosso sind geschädigt. Ein weiteres Drittel gilt gar als vollkommen unbrauchbar. Über Jahre taten Viehzüchter nur eines, wenn ihre Weiden nach ein paar Jahren nichts mehr hergaben. Sie holzten einfach weiteren Wald ab auf ihrem Grund. Blieb nichts mehr übrig, zogen sie mitsamt Vieh tiefer in den Regenwald. Vor allem die Großgrundbesitzer handelten auf diese Weise. So kam es, dass Alta Floresta auf die schwarze Liste der Waldzerstörer kam. An sich war diese Praxis auch früher illegal, erzählt Francisco Sobrinho, einer der Pioniere in der Gegend. Er, der selbst noch den Wald von Hand geschlagen hatte, forstet heute mit seinem Sohn Antonio wieder auf.
Die Regierung sagte damals, hier ist euer Land, macht es frei. Im Gesetz stand zwar, dass man nur die Hälfte seines Besitzes abholzen durfte und dass man den Wald um Quellen und Flüsse stehen lassen musste, aber kaum jemand kannte das Gesetz oder kümmerte sich darum.
Dabei blieben nicht nur Wald und Tiere auf der Strecke, auch das Klima der Gegend leidet und die Wasserversorgung. Wenn Quellen, Bäche und Flüsse den Schutz der Bäume verlieren, werden sie von der Erosion aufgefüllt und trockengelegt, erklärt Caroline Jardau von ICW. Von 600 Gewässern auf Gemeindegebiet seien 400 in schlechtem Zustand. Das habe dazu geführt, dass Alta Floresta vor 2 Jahren Probleme mit der Wasserversorgung bekam. Ähnliches ist an anderen Orten am südlichen Rand des Amazonasbeckens passiert. Das könnte sogar Auswirkungen haben auf den ganzen Amazonas, das größte Stromsystem der Erde. Denn die Mehrheit der Flüsse, die das System speisen, haben in dieser Region ihren Ursprung. Werden zu viele geschädigt, wird dies den Wasserhaushalt des ganzen Beckens verändern, mit unabsehbaren Folgen für die artenreiche Fauna in den Gewässern. Caroline Jordao und Alejandri Olival arbeiten mit den Behörden Alta Florestas zusammen, um dieses Schreckensszenario zu vermeiden und auch, um die Gemeinde von der schwarzen Liste wegzubekommen. Die Aufforstungen sind ein wichtiger Schritt. Aber zuvor musste erst ein anderes Problem gelöst werden.
Ein wichtiges Kriterium, um von der Liste gestrichen zu werden, ist, dass 80% aller Landwirtschaftsbetriebe im Grundbuch eingetragen sein müssen. Als Alta Floresta 2007 auf die Liste kam, waren es 19%.
Diese 19% sind ein Erbe der gesetzlosen Pionierzeit vor 30 Jahren, als kaum nach Papieren gefragt wurde, aber eher mal geschossen. Morde wegen Landstreitigkeiten kommen in Brasilien auch heute noch vor.
Wir wurden einige Male von bewaffneten Großgrundbesitzern bedroht. Sie kamen in unser Dorf und sagten, das sei nicht unser Land.
Dies berichtet Suara vom Stamm der Kayabi. Ihre Vorfahren lebten in der Gegend von Alta Floresta lange bevor der erste Weiße hier ankam. Korrekte Grundbucheinträge klingen da eher nach Bürokratentraum als nach wirksamem Schutz. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die leeren Grundbücher in Mato Grosso bedeuten, der Staat weiß nicht, wer illegal abholzt. Bußen und Abschreckung gibt es so keine. Ein Teufelskreis. Alta Floresta gründete also das Umweltamt und fing mit Hilfe von ICW und Oruverci an, die Farmen, die Fazendas zu vermessen. Einfach war das nicht. Die Fazenderos hatten wenig Lust auf Legalität, vor allem die Großgrundbesitzer nicht.
Noch immer gibt es Großgrundbesitzer, die ihren Besitz nicht registriert haben. Sie spekulieren auf das geänderte Waldgesetz, von dem sie sich eine Amnestie und mehr Abholzungsrechte versprechen. Aber die anderen haben wir nach vielen Gesprächen überzeugt. Es wird auch kaum mehr gerodet hier.
Nicht, dass es allzu viel zu roden gäbe. Etwa 15% Wald steht noch auf den 9000 Quadratkilometern der Kommune. Damit ist Alta Floresta größer als der Kanton Graubünden. Laut gültigem Gesetz müsste der Waldanteil bei 80% liegen. Wenigstens haben inzwischen tatsächlich 80% der Landbesitzer einen Grundbucheintrag. Damit ist Alta Floresta nach 5 harten Jahren der schwarzen Liste entronnen. Zur Freude von Gersileni Mera vom Umweltamt.
Das eröffnet uns neue Perspektiven. Unsere Bauern bekommen wieder Kredite und wir hoffen, dass nun viele Firmen hierher kommen, die Geschäfte machen wollen mit einer vorbildlichen Gemeinde im Amazonas. Wir haben auch einen Pakt geschlossen mit unseren Bürgern für einen grünen Ort, damit wir erhalten können, was wir erreicht haben.
Ein großer Moment, zweifellos. Doch Alejandro Olival von Uroverci traut dem Frieden nicht. Er hat selbst erfahren, wie mächtig die Großbauern sind und wie sie ihre Interessen verteidigen.
3 years ago, it was a very important event here in Alta Floresta because we are talking about the zoning.
Als der neue Agrarzonenplan von Mato Grosso entworfen wurde, organisierten wir ein öffentliches Treffen und sprachen darüber, dass die Kleinbauern für die Entwicklung hier wichtig seien. Sind doch 85% der Landwirte hier Kleinbauern, aber ihnen gehört nur 10% des Landes und sie werden immer weiter verdrängt. Nach diesem Treffen warf mich mein Vermieter aus dem Haus. Mein Telefon wurde abgehört und in einer wichtigen Zeitung erschien ein Artikel, der mir und Oruverci vorwarf, geheime Beziehungen zu den Großgrundbesitzern zu unterhalten.
Nachforschungen hätten ergeben, dass der Artikel von jemandem in Alta Floresta bestellt und bezahlt worden sei.
It's much easier to speak. We're gonna plant some trees.
Es sei einfacher, Bäume zu pflanzen und darüber zu reden. Sobald man über den Umweltaspekt hinausgehe und auch gesellschaftliche Zusammenhänge thematisiere, gebe es Gegenwehr.
But we believe in that and we keep fighting like that.
Im Jahr 2006 erhielten zwei Brasilianer und ein US-Amerikaner den renommierten Welternährungspreis. In der Begründung hieß es, sie hätten eine Methode entwickelt, um ein Ödland in eines der produktivsten Landwirtschaftsgebiete der Welt zu verwandeln. Dieses Ödland ist der brasilianische Cerrado, ein Gebiet, das Biologen als eines der schützenswertesten Ökosysteme des Planeten bezeichnet haben, weil es so artenreich ist. Der Trick, um das unfruchtbare Buschland in hochproduktiven Acker zu verwandeln, besteht darin, dass man die Säure im Boden und wachstumshemmende Stoffe mit Kalk neutralisiert. Den durchschlagenden Erfolg des Verfahrens kann man in Lucas do Rio Verde betrachten. Man braucht nur durch die schnurgeraden Straßen des Orts zu fahren, links und rechts schicke Einfamilienhäuser, Shops oder Restaurants. Alles unheimlich luxuriös für eine Stadt im brasilianischen Hinterland. «700 neue Baugrundstücke waren in 5 Tagen verkauft, obwohl die Preise in den letzten Jahren explodiert sind. Lucas do Rio Verde ist Soja City. Um die Stadt herum liegt ein Gürtel von riesigen Siloanlagen, dahinter gleichförmige Felder bis zum Horizont.»
«Ich war schon in der Schweizland gewesen. Genève, wie ist der Deutsche?
Genf.»
«Genf?»
Marino Franz, der Bürgermeister, ist deutschstämmig. Seine Familie besitzt eine Farm und ein Unternehmen für Landwirtschaftsbedarf. Er war unter den ersten Siedlern, die hierher gelangten, als die Regierung mit einer Schotterpiste hunderte von Kilometern lang die Ödnis Cerrado öffnete. Marino Franz ist stämmig, ein Mann von Tatkraft und Visionen.
Quando nós viemos para Lucas do Rio Verde, os primeiros moradores, que foi no final dos anos 70, a década de 70,
als wir herkamen in den späten 70ern, war hier gar nichts. Heute bebauen wir 225.000 Hektar Ackerland. 27.000 Bewohner zählte der Ort, als ich als Bürgermeister begann. Wenn ich nach 8 Jahren Amt bald abgeben werde, werden es 60.000 sein. Und wir haben einen Entwicklungsplan für 500.000.
Die Anfangszeit sei wild gewesen, gibt Franz zu.
Aber wenn man als Siedler in der Wildnis beginnt, muss man so viel pflanzen, wie man kann. Erst danach kann man sich darum kümmern, was das Gesetz sagt.
Nun sei das aber anders. Alles legal. Lucas do Rio Verde hat ein ähnliches Programm wie Alta Floresta durchgezogen, hat alle Farmen vermessen und ins Grundbuch eingetragen. Dort, wo Aufforstungen gesetzlich nötig sind, wird nun wieder Buschland angepflanzt. Eine Pioniertat. Lucas ist eine der ersten Landgemeinden überhaupt in Brasilien, die solches vorweisen kann. Aber nach wie vor wachsen 60% aller Sojabohnen in Mato Grosso auf Äckern, die nicht registriert, also illegal sind. Seit einigen Jahren gibt es den Soja-Rundtisch, an dem Umweltverbände, Produzenten und Händler einen Mindeststandard für den Anbau beschlossen haben. Mit dabei ist etwa die Firma der Familie des Ex-Gouverneurs Blair Omagi, Joaji Mao, der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Unternehmens.
Wir haben viele Kunden in Europa, in der Schweiz, Deutschland, Holland. Diese fragen immer mehr nach Soja, das ohne negative Folgen für Umwelt und Menschen produziert worden ist. Auch die Geldgeber in den Finanzmärkten wollen nicht mit Firmen zusammenarbeiten, die ein schlechtes Image haben.
Doch es gibt einige Kritik am Standard des Soja-Rundtischs. Er sei zu tief, gehe knapp über die schwachen gesetzlichen Anforderungen hinaus, sagt Caio Barbosa von der Nichtregierungsorganisation Farmaci. Am Rundtisch könnten zwar alle Seiten ihre Sicht einbringen, aber die Positionen seien so weit auseinander, dass es selten zu einer Einigung komme, die auch die Nichtregierungsorganisation befriedigten. Ein Streitpunkt dreht sich um Agrochemikalien, Unkrautvertilgungsmittel, Pestizide, Dünger. Karin Kächele von ICW, die selbst am Rundtisch teilnimmt.
Brazil is one of the biggest users of agrochemicals.
Kaum sonst wo werden so viele Agrochemikalien eingesetzt wie in Brasilien. In Lucas do Rio Verde hat eine Studie chemische Verunreinigungen im Grundwasser gefunden und in der Muttermilch von stillenden Müttern.
Der Umweltsekretär der Stadt, Edu Paskowski, bestreitet dies.
Na verdade, nós temos os estudos dentro do poder público municipal.
Das Wasser werde regelmäßig kontrolliert und noch nie habe man etwas gefunden. Auch in der Muttermilch hätten von der Gemeinde beauftragte Labors nichts nachweisen können. Wie nachhaltig die intensive Sojaproduktion tatsächlich ist, sei nicht leicht zu entscheiden, sagt Paulo Branco vom Amazonas Forschungsinstitut.
In manchen Fällen hat die intensive Bewirtschaftung weniger Auswirkungen, als ich erwartet hätte. Die Sojapflanze produziert ihren eigenen Stickstoff. Man muss damit also nicht düngen. So kommt es nicht zur Überdüngung der Gewässer. Phosphor muss man zwar zugeben, aber der scheint hier kaum aus dem Boden ausgewaschen zu werden. Allerdings weiß man nicht, ob das nicht irgendwann doch passiert. Es gibt in der Gegend sehr viel Agrarland, das aufgegeben worden ist. Wie oft intensiver Anbau den Boden ausgelaugt hat und wie oft den Bauern das Geld ausgegangen ist, wie es immer wieder vorkommt, ist schwer zu unterscheiden.
Eine positive Eigenschaft intensiver Produktion sieht Branco darin, dass sie gerodetes Land wenigstens gut ausnützt. Äußerst wertvolles Land in den Augen des Biologen. Denn für ihn ist der Cerrado alles andere als Ödland, wie für die Jury des Welternährungspreises.
Es gibt da hunderte von Baumarten, unzählige Gräser, eine artenreiche Fauna. Im Boden ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert. Das Ökosystem leistet also auch viele Dienste für Natur und Mensch.
Der gespeicherte Kohlenstoff ist gut fürs Klima, genauso wie die Pflanzen, die durch Verdunstung für Feuchtigkeit in der Luft sorgen. Wichtig sind auch die unzähligen Flüsse, die im Cerrado entspringen. Viele fließen Richtung Amazonas und sind unerlässlich für den Wasserhaushalt des ganzen Gebiets. Es wäre also wichtig, den Cerrado mindestens teilweise zu erhalten. Doch das passiere kaum, sagt Paulo Branco. Insgesamt seien bereits 40% der Fläche unter dem Pflug. Mancherorts seien gerade noch 2% übrig geblieben.
It's one of the highest losses due to agriculture expansion.
In kaum einem anderen Ökosystem habe die Landwirtschaft mehr Verluste gebracht. Zwar schreibt das Gesetz vor, dass auf jeder Farm 35% der Fläche Buschland bleiben muss. Aber ob das genügt, um das Ökosystem Cerrado wenigstens einigermaßen zu erhalten, wenn die Farmen in Zukunft fast das ganze Gebiet einnehmen würden, das wisse er nicht, sagt Paulo Branco.
What I do know is that the loss of the Cerrado would have a significant impact on the regional climate action.
Was ich aber weiß, der Verlust des Cerrado hätte starken Einfluss auf das Klima, weil die feuchtigkeitsspendenden Pflanzen nicht mehr da wären. Das würde die Wälder in der Übergangszone zum Amazonas destabilisieren.
Letztes Jahr importierte die Schweiz 300.000 Tonnen Soja, um Kühe und Hühner zu füttern. Ein gewichtiger Anteil davon ist auf den Äckern Mato Grossos gewachsen. Kann man als Konsument etwas tun, um die Verhältnisse dort positiv zu beeinflussen? Karin Kächle von ICW.
One thing that the consumer can do is to ask the supermarket and the companies, where is my chicken coming from? Where is my sausage and my pork coming from or my beef?
Man müsse konsequent nach der Herkunft der Nahrungsmittel fragen. Das Sojanetzwerk Schweiz, dem Großverteiler, Futtermittelimporteure und der Bauernverband angehören, hat beschlossen, ab 2014 nur noch Soja einzuführen, das zertifiziert ist. Zum Beispiel mit dem Siegel des Soja-Rundtisches, aber auch mit strengeren Zertifikaten, etwa jenem von Bioswiss. Die Tatsache aber bleibt, solange wir in der Schweiz immer mehr Vieh mit Importfutter ernähren, solange die Sojaeinfuhren Jahr für Jahr steigen, um unseren Fleischhunger zu stillen, so lange haben wir eine Mitverantwortung dafür, wenn immer mehr Cerrado und Amazonas unter dem Pflug verschwindet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.